Hier hören wir es, die Überlebensproduktion ist keine Tat. Sie ist keine ökonomische Handlung, sie ist nichts wert. Weiter Beauvoir, sie, die Frau, bleibt der Immanenz verhaftet, während der Mann unaufhörlich neue Funktionen übernimmt. Krieg, Jagd, Fischfang repräsentieren die Ausdehnung der Existenz, ihr Überschreiten in der Richtung auf die Welt. Der Mann allein verkörpert die Transzendenz. Richtig. Krieg, Jagd, Handwerkszeug, Waffen, Tod, Transzendenz. Und wie pervers. Denn dies sind für Beauvoir die positiven Werte. Sie bejaht nicht das Leben, sondern den Tod. Und darin liegt die Quintessenz der Perversion. Die Transzendenz gilt als das eigentliche Leben. Anhand von Beauvoir werden noch zwei weitere Aspekte der Problemstellung, was ist ideell und was ist materiell, was ist Ökonomie und was nicht, deutlich. Einmal, wie sehr die Sicht der Realität von den vorgängig gebildeten Werten abhängt, und zum anderen, dass sich Wertungen in ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturen vergegenständlichen. Beauvoirs These ist auf einer Prämisse einer zugrunde liegenden Wertung aufgebaut. Geburt und natürliches Leben sind animalisch. Menschlich hingegen ist das Geistige, das heißt die planvolle Koordination von männlichem Kopf- und Handarbeit. Konsequent unterscheidet sie auch zwischen der primitiven Gesellschaft und der mit der Technik der Metallverarbeitung ausgestatteten Gesellschaft, indem sie konstatiert, für diese metallurgische Revolution, wie es ja auch heißt, der Geist hat über das Leben gesiegt. Der Geist hat über das Leben gesiegt. Transzendenz über Immanenz, Technik über Magie, Vernunft über Aberglauben. Zitat Ende. Schöpfung geschieht für sie nicht in Anpassung und im Austausch mit Natur, sondern indem sie beherrscht wird, nicht als Produktion mittels Erfahrungswissen, sondern mittels sogenannter exakter technischer Verfahren. Der Handwerker besiege die willenlose Natur, dadurch bejahe er sich als überlegener Wille, Zitat, wenn er die Schläge auf dem Amboss rascher führt, beschleunigt er die Vollendung des Werkzeugs. Nichts hingegen kann das Reifen der Ähren befördern. Ackerbau ist nämlich Frauensache. Sein Erfolg hängt nicht von der Gunst der Götter ab, sondern von ihm selbst. Soweit Beauvoir. Das heißt, Natur, Bodenbeschaffenheit und Wetter etwa sind entrückt in religiöse Sphären. Das Wissen darum und der Umgang damit ist nicht etwa produktive Praxis, sondern mystisch. Nun hat sie alle entscheidenden Elemente des neuzeitlichen mechanistischen Weltbildes zusammengetragen. Transzendenz, Werkzeuge, Hand und Kopf, exakte technische Verfahren. In dessen Licht nur noch das künstlich Produzierte als Ökonomie erscheint und die materielle Basis des menschlichen Lebens. Und damit komme ich zum zweiten Aspekt der Frage, was ist real und was ist ideell oder wie mystisch ist die Immanenz wirklich und wie materiell die Transzendenz? Oder ist es nicht genau andersherum?
Working in the mines from dawn till dusk. I'm getting no money, I'm getting nowhere. The diamonds, the gold, they filter through my hand. Just like the cougar on the coin of death. My soul's in a state of emergency.
Emergency.
Hey, my soul is in a state of emergency.
Faraday's coffin on their heads. My soul's in a state of emergency. I tell you, my soul is in a state of emergency. Everybody is your enemy. A part saint's in a state of emergency. Yeah, I tell you, it's in a state of emergency. Yeah, my soul is in a state of emergency. 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 To the sun and we'll sleep to the breeze. We'll walk hand in hand to the freedom's drum. For South Africa, she's got to be free of this emergency. Yeah, we gon' be so free of this emergency. We got to be so free. We gon' be you and me. We got to be so free of this emergency. Emergency.
Die Verdrehung der Tatsachen, diese Konstellation der Werte, führt vom Herrschaftsanspruch zur tatsächlichen Herrschaft der Ökonomie des künstlich Produzierten. Die Werte der Transzendenz vergegenständlichen sich. Der Geist hat über das Leben gesiegt. Es ist der Geist der Maschine, der Technik, die immer weniger Produktivkraft, sondern der Destruktivkraft ist. Es ist der Geist der Wertschätzung des Sachlichen, der Dinge, der Waren und der Geringschätzung des von Natur aus Lebendigen. Die Werte haben sich endgültig verkehrt. Das Künstliche ist die eigentliche Ökonomie. Das Abstrakteste, das Geld, ist das wirkliche gegenständliche Ziel und das konkrete Überleben hat nichts mit Wirtschaften zu tun, sondern geschieht jenseits der gesellschaftlichen Ökonomie. Die Maschine ist das eigentlich Produktive, ist der eigentliche Lebensprozess. Das Lebendige hingegen ist scheinbar toter Rohstoff. Die Natur ist tot, es lebe die Natur der Maschine. Warum aber, so lautet die immer bohrende Frage für Frauen, muss das von Natur aus Lebendige deshalb gering geschätzt werden? Warum die Hierarchisierung? Warum diese Missachtung des Weiblichen, die Verachtung der Frau? Und vor allem, warum die Gewalt gegen Frauen aufgrund ihres Geschlechts? Weil die Herrschaft des künstlich Produzierten, weil die kapitalistische Geld- und Warenökonomie nur unter Verleugnung, in gewaltsamer Abgrenzung und mittels Totschweigen der natürlichen Produktivität funktionieren kann. Die Geldökonomie muss das Wissen um eine andere Ökonomie aus dem Gedächtnis tilgen. Der Kapitalismus kann nur funktionieren, wenn das künstlich produzierte Grundlage und Zentrum ist, in offener Konkurrenz zur natürlichen Lebendigkeit könnte er nicht bestehen. Deshalb gibt es keine Gleichberechtigung zwischen den beiden Bereichen und auch keine Duldung. Unter diesem Gesichtspunkt wird auch einsichtig, dass das Lebendige keinen Geldwert hat und dass die Arbeit für das Überleben unbezahlt ist. Ja sogar, dass die Frauen aufgrund ihres Geschlechts, das heißt aufgrund ihrer Gebärfähigkeit, entwertet werden müssen und die Arbeit von Frauen gegen Geld entsprechend gering bezahlt wird. Hier darf es keinen gemeinsamen Maßstab geben, denn das künstlich Produzierte steht in Wirklichkeit auf verlorenem Posten im Vergleich zum von Natur aus Lebendigen. Im Vergleich würde seine Wertlosigkeit offenbar werden. Gegenwärtig in unserer Epoche allerdings beginnt das Konkurrenzverhältnis sich zu verkehren. In den überindustrialisierten Ländern kann sich kaum noch jemand vorstellen, dass es möglich sei, ohne industrielle Produktion und ohne Warenökonomie aus eigenen Kräften im Austausch mit Natur zu überleben. In dem Maße, in dem die umgebende Natur zerstört, alle Dinge in Waren und alle Beziehungen in Sächliches verwandelt worden sind und vor allem, indem Frauen sich gegen die Natur der Frau abgrenzen, gibt es für die Herrschaft des künstlich Produzierten eine immer geringere Konkurrenzgefahr. Die Geld- und Warenökonomie ist vielmehr dabei, nach dem indirekten Zugriff durch die Verwandlung der Überlebensarbeit in Arbeit aus Liebe nun den direkten Zugriff auf die, wenn auch untergeordneten, so dennoch verbliebenen, subsistenzproduzierenden Bereiche zu tun. Bei uns ist inzwischen praktisch alles käuflich. Selbst für die menschlichen Beziehungen gibt es bezahlte Experten und Expertinnen, die Therapeuten. Und die Subsistenzarbeit wird zum gehetzten Zwang in den Lücken und unter dem Diktat der Warenproduktion. Dieser Prozess vollzieht sich nicht im Gegensatz, sondern unter aktivem Zutun von Frauen. In der unglücklichen, unterjochten, verachteten Position scheint die Erinnerung an eine Subsistenzorientierung als mögliche Perspektive ausradiert worden zu sein. Der vorgebliche Ausweg scheint die völlige Integration in die Welt des künstlich Produzierten. Das Mittel ist das Geld, ganz neutral, ganz unschuldig, da notwendig, ein historischer Sachzwang. Das moderne Geld aber ist an die Maschine gebunden, an die künstliche Produktion par excellence, denn nur da kann es wachsen. Nur da kann es als allgemein objektiver Maßstab von etwas, das aufgrund seiner Künstlichkeit überhaupt nur messbar ist, funktionieren. Organisch Gewachsenes hingegen hat seine jeweils eigenen Bedingungen. Geld ist die Folge und der Motor des Experiments, in dem Natürliches zerstückelt und künstlich neu zusammengesetzt wird. Es korrespondiert mit einer Produktion, in der nicht das zum Überleben Notwendige beschafft wird, sondern im mechanisch repetitiven Prozess das Mehr und immer mehr. Damit ist es Ursache und Ausdruck der Normierung des Klonens. Eine Tomate gleich der anderen, ein Ferkel dem anderen, damit viele Tiere computergesteuert in der gleichen Zeit mit dem gleichen Futter, mit den gleichen Wachstumshormonen, zu der gleichen Größe herangemästet werden können und gleich viel Geld bringen. Und ein Kind von 6 Monaten muss zwischen 70 und 75 Zentimeter messen und zwischen 10 und 12 Kilogramm wiegen, sonst ist es nicht normal. Nicht die wirkliche Materie, man bedenke auch die Etymologie Mater, Materie, der Boden, das Wasser, die Luft, die Lebensmittel ist die Existenzgrundlage, sondern das Geld. Mit der Bindung an das Geld aber ist auch die Frau an das künstlich Produzierte, an die Maschine gebunden. Die Natur der Frau stirbt langsam ab, Es herrscht eine neue Natur, die unabwendbar eben natürlich erscheint, die Natur der Maschine. Schlimmer noch, die alte Natur kann sich gar nicht mehr in Konkurrenz zur neuen Natur stellen. Der Monopolstellung entsprechend integriert die Maschine inzwischen die Natur der Frau. In der Gen- und Reproduktionstechnologie wird dieser Schritt abschließend vollzogen. Verkaufte, gemietete Organe, geliehene Mütter, tiefgefrorene Embryonen, alles kann gekauft werden, sogar das Leben, scheinbar. Das ist das Ziel, das ist die Realisierung der Ideologie des schrankenlosen Konsums. Was wir brauchen, ist einen anderen frauenzentrierten Ökonomiebegriff. Nicht Transzendenz, sondern Immanenz ist sein Prinzip. Das Hier und Heute, unser Körper und seine Endlichkeit, die wirkliche Materie, nämlich diese endliche Welt, Orientierung am Leben, dem einen, das wir nur haben, das ist Immanenz. Damit einher geht ein anderer Begriff von Reichtum, von Überlebenssicherheit. Nicht das Mehr und immer mehr, das nur auf der Grundlage der Herrschaft, nur auf der Grundlage von Herrschaft, von Zerstörung und Zerstückelung entsteht, sondern die Verbindung und Gegenseitigkeit sind damit assoziiert. Die Gegenseitigkeit von Menschen und von Mensch und Natur. Um das uns nochmal, die wir nicht mehr gewohnt sind, in diesen Zusammenhängen zu denken, vor Augen zu führen, was das heißen könnte, will ich aus Peru, aus den Hochanden von Peru, berichten. In den Hochanden von Peru, die sehr steil sind, ist natürlich eine extreme Klimaanfälligkeit, eben Nachtfröste und so weiter, für die Anbauprodukte da. Und die Menschen haben in der Form des Sich-Einpassens und Anpassens an diese natürlichen Bedingungen eine Form gefunden, die ihnen die größte Überlebenssicherheit gibt. Denn es gibt auf den verschiedenen Klimazonen kleinste Stücke von Land, die ein Haushalt unter seiner Regie hat sozusagen. Und wenn eben dann, und auch mit unterschiedlich anfälligen Pflanzensorten, und wenn eben die eine abgefroren ist, so ist immer noch die andere da. Also ist nicht bloß, weil es also nur Nachtfröste gab auf einer bestimmten Höhenlage, gleich die ganze Ernte kaputt. Kombiniert ist das mit einem System der Gegenseitigkeit, wo über die größeren Klimazonen hinweg durch verwandtschaftliche und rituale Austauschverhältnisse gesichert ist, dass es wirklich eine breite Palette von Lebensmitteln und auch sonstigen Produkten gibt. Heutzutage freilich sieht das ganz anders aus. Da hat man sogar im Zuge einer Agrarreform Land verteilt, viel Land sogar, aber eben alles auf einer Ebene. Weltbankkredit, das mehr und immer mehr sollte produziert werden. Was dadurch erreicht wurde, war Hunger, immer wieder Bedrohung durch die klimatischen Verhältnisse, Unsicherheit. Also die Art und Weise, wie die Menschen vorher über ihre Überlebenssicherheit garantierten, eben Austausch und Einpassen an die Natur, Austausch zwischen Menschen, ist durch die Modernisierungsprojekte, auch hier unter dem Diktat der Weltbank, endgültig verloren gegangen. Was wir also brauchen und was ich meine mit einem frauenzentrierten ökonomischen Denken und Handeln ist dieser Begriff von Überlebenssicherheit anstatt unseres Glaubens an den schrankenlosen Konsum. Ich danke Ihnen.
Bring more than a paycheck to our loved ones and families. We bring more than a paycheck to our loved ones and families. We bring more than a paycheck to our loved ones and families. More than a paycheck to our loved ones and families. We bring more than a paycheck to our loved ones and families. We bring more than a paycheck to our loved ones and family.
I wanted more than a paycheck, but what I've got here today is more than I bargained for. When I walk through that door, I bring home asbestosis and silicosis, prolonged long black lung disease. And radiation hits the children before they've really been conceived. We bring more than a paycheck to our loved ones and families. We bring more than a paycheck to our loved ones and families. I wanted more than a paycheck, but what I've got here today is more than I bargained for. When I walk through that door, I bring home asbestosis and silicosis, for round, long, black, long disease. And radiation hits the children before they've really been conceived.
We bring more than just a little paycheck.
Cause it's important that you know that whatever each job there is the fear that disease will take its toll. If not disease, then injury. My Lord, maybe folly or lot. And if not injury, then stress is going to tie you up in knots. And so we take home
more than a paycheck to our loved ones and family.
We bring more than a paycheck
to our loved ones and family. We bring more than a paycheck to our loved ones and family. We bring more than a paycheck to our loved ones and family.
Bring asbestosis
and silicosis, round, long, black, long disease. And the radiation hits the children before they've really been conceived.
We bring more
than just a little paycheck.
We
bring more than just a little paycheck. The paper here,
much more. But I don't want no more. Don't accept no more. Don't tell them more. No
more.
Ihr hört Radio Aurora auf 104,5 MHz und ihr habt in der letzten Stunde ein Referat von der Bielefelder Ökofeministin Veronika Benhold-Thomsen gehört. In ihrem Referat, das sie in der Berner Friedenswoche im Februar 1989 gehalten hat, vertritt sie verschiedene Ansichten und Thesen, die in den Texten der drei Bielefelder Theoretikerinnen Claudia von Werlhoff, Maria Mies und eben ihre selber, der Veronika Benhold-Thomsen, immer wieder vorkommen. Sie entmystifizieren die Unterdrückten. Sie sagen, ohne das Übernehmen von der Wertvorstellung vom Kapital wäre die Ausbeutung auch nicht so einfach oder überhaupt nicht so möglich. Durch das Mithalten im Konsumismus oder bei der Gleichberechtigung gegen Frauen, Arme und Trikotvölker die Situation zementieren. Oder sie sagen, solange für weibliche und Subsistenzarbeit, also sorgende, pflegende, aufziehende, erhaltende und hegende Arbeit, nicht eine andere ökonomische Wertung erkämpft wird, wird sich sowieso nichts ändern können. Das nur als zwei, wenn auch vereinfachte Beispiele.
Am Telefon habe ich jetzt Vreni von der Frauengruppe Rosas. Vreni, ihr habt euch mit dem Gebiet Frau und Ökonomie lang auseinandergesetzt und besonders auch mit den Bielefelderinnen. Für mich sind ihre Thesen zu einem grossen Teil einleuchtend, aber ich sehe keine Umsetzungsmöglichkeiten. Wie siehst du das?
Ich sehe das genauso mit den Umsetzungsmöglichkeiten das Problem. Also im besten Fall führen ja die These von Befreiung von Konsum, von Aufbau von Subsistenzstrukturen oder von Neuorientierung an den Wert, führen zu einer neuen Genossenschaftsbewegung oder einer neuen Bewusstseinsbewegung innerhalb des Kapitalismus. Und im schlechtesten Fall kann man sogar sagen, das Kapital selber versucht, das durchzusetzen. Also sie befreien uns zum Beispiel vom Konsum, indem sie Löhne absetzen. Mhm. Oder wir müssen mehr Subsistenzarbeit machen, weil wir halt nicht mehr so viel einkaufen können. Oder die Neuorientierung an den Wert, das ist eigentlich etwas, wo alle Diktaturen und alle faschistischen Diktaturen gemeinsam haben, dass sie das propagieren. Das wäre jetzt die ganz üble Auslegung von diesen Thesen, wo ich ihnen natürlich nicht unterstelle, dass sie das bewusst machen.
Aber gibt es dann auch noch irgendeine Auslegung, die du siehst, wo positiv wäre, jetzt weiter, also in einem weiteren Sinn als Genossenschaftsbewegung oder individueller Konsumboykott?
Also es gibt natürlich einmal Konsumboykottbewegungen gibt es in verschiedenen Formen, so wie es in Südafrika passiert, als Begleitung von einem anderen, von einem kollektiven Kampf. Oder es gibt es so, wie es da die reformistischen Organisationen propagieren, als Alternative zu einem kollektiven Kampf, also als Kampfverzicht. Das sind natürlich schon zwei grundsätzlich verschiedene Formen. Und was wir aber stark finden an den Bielefelderinnen, das sind nicht die politischen Thesen, sondern dass sie auf die Realität aufmerksam gemacht haben, und das ist vorher gar nicht bewusst gewesen, dass sich die Lohnarbeit gar nicht ausbreitet hat in dem Sinn, wie man das mal angenommen hat. Also dass das nicht zum mehrheitlichen Verhältnis geworden ist weltweit, sondern dass es eben die Spaltung gibt von Lohnarbeit und den leibeigenschaftsartigen Verhältnis, wo weit überwiegend Frauen drinstecken. Und aus dieser Analyse kommt man natürlich dann auf etwas ganz anderes, dass man nämlich eine autonome, feministische Kraft braucht, die eben von diesem Standort, von dieser leibeigenschaftsartigen Arbeit aus die ganze Pyramide aus den Angeln hebt. Also dass es nicht wie das einfach bei allen bisherigen Revolutionen passiert ist, dass immer nur das Patriarchat umgeformt wird und stehen bleibt.
Mhm. Und wie siehst du, also eine von ihren Thesen ist ja auch, dass die Kolonialisierung von der Frau und Kolonialisierung von der Natur, dass das untrennbar miteinander verknüpft ist.
Das ist sicher in der Geschichte, in der Entstehungsgeschichte vom Kapitalismus, ist das tatsächlich so verbunden gewesen und auch verbunden mit also du sagst jetzt Kolonialisierung von der Frau und von der Natur, hast du gesagt. Auch natürlich von den Kolonien, also von der ganzen Trikont-Erdteil, dass das alles natürlich miteinander verbunden gewesen ist.
Das heisst, aber es würde trotzdem heissen, dass eine Entkolonialisierung von der Frau nicht kann ohne eine Entkolonialisierung von der Natur und in dem Fall dann eben auch vom Trikont, was ja primär auch um die Art von Kolonialisierung geht, kann stattfinden. Also würdet ihr mit dem würdet ihr übereinstimmen?
Dass alles miteinander muss, also dass man nicht kann einen Teil abschaffen und die anderen Teile stehen lassen. Mit dem stimmen wir überein.
Jetzt habt ihr ja ein zweiteiliges Seminar vorbereitet, der Frühling, also der erste Teil ist schon vorbei und der zweite kommt noch. Und wenn du jetzt vielleicht über das noch könntest, etwas erzählen.
Also wir sind im ersten Teil, am ersten Tag sind wir mal auf die allgemeine Theorie eingegangen und auf aktuelle Tendenzen und eben vor allem auf die Spaltung von Subsistenzproduktion und eigentlicher Mehrwertproduktion, wo dann auch die Spaltung vom Proletariat, also dem, was man bis jetzt Proletariat gesagt hat, daraus herauskommt. Und jetzt im zweiten Teil, wo am 2. April stattfindet, möchte man auf die autonome feministische Kraft eingehen. Also was bedeutet das, so eine autonome Kraft? Also eine autonome Kraft, die das gesamte System durchbricht und bricht. Und dann auch mehr konkreter werden, wie das dann in Zürich könnte aussehen.
Was siehst du schon vorhandene Ansatzmöglichkeiten, das jetzt konkret in Zürich? Oder also hast du das Gefühl, man muss ganz vorne anfangen?
Nein, das glaubt man nicht, auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, es ist schon Verschiedenes da, an Diskussionsmöglichkeiten, an Frauenblöcken in Demos. Da gibt es schon, oder auch die 8. März mit dem speziellen autonomen Block drin. Das findet mir schon alles Sachen, die man muss weiterführen. Also wir werden keine Organisation vorschlagen. Wir sehen es eher so, dass es so etwas wie ein feministischer Kuchen braucht, wo man wechselseitig in verschiedenen Zusammensetzungen auf dem zusammenarbeitet, auf dem aktiv wird, wo dann eben verschiedene gerade als eine Priorität anschauen. Also bei einer Organisation müssen sich dann immer wieder alle einig sein und die nicht mögen, die sind dann blockiert. Also bei den Differenzen, die heute rum sind, denkt uns das, wäre die Form, dass man könnte aktiv werden.
Ich sage jetzt vielleicht zwischen Ihnen schon mal schnell, wegen dem 2. April, wo und wann das Seminar ist, dass das nicht untergeht. Das ist in Xenia, im Kino vom Kanzleiareal und fängt am Morgen um 11 Uhr an, gell?
Fängt am 11 Uhr an. Es fängt im Kanzlei an, das mal. Ah. Also im Bewegungsraum der Frauen, das ist neben dem Frauenzimmer, soviel ich weiß.
Im dritten Stock?
Im dritten Stock, ja.
Und geht bis am Abend?
Geht nur noch bis um 6 Uhr. Also es wird ein bisschen weniger massiv als das letzte Mal.
Aber für euch ist es schon so, dass ihr, wenn ihr jetzt über so die Entwicklung von einer politischen Praxis redet, dass ihr Text von der Bielefelderin, also ihre ökonomische Analyse, dass ihr das als Grundlage anschaut?
Ja, das sehen wir auf alle Fälle als Grundlage. Also mit dieser Klassenspaltung und dieser Spaltung von Subsistenz und eigentlicher Mehrwertproduktion. Das auf alle Fälle.
Gibt es sonst noch etwas, was du sagen willst?
Nein, das war alles von mir aus.
Gut. Merci vielmals für das Gespräch. Ciao,
Frau. Ciao, Barbara.
Oh.
damit sind wir am Ende der heutigen Frauen-Themensendung von der Hälfte von Meter auf Radio Lora angelangt. Ihr habt die Sendung «Alles immer allen» gehört mit einem Referat von der Bielefelder Ökofeministin Veronika Benhold-Thomsen. Ciao zusammen.
Die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.